Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Logistics People Talk, dem Logistik-Podcast der Rhenus-Gruppe. Heute geht es wieder um Schifffahrt. Wir nehmen internationale Transportströme in den Fokus und sprechen darüber, wie diese sich nachhaltig für die Zukunft rüsten. Wir, das sind Ihre Hosts.
Andrea Goretzky
und Gwen Dünner.
In einer unserer letzten Episoden haben wir bereits über alternative Antriebe in der Binnenschifffahrt gesprochen. Doch nicht nur auf dem Fluss treibt Rhenus die Entwicklung voran, sondern auch an der Küste. Hier leistet Rhenus Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit. Unser Gast ist heute Ralf Übachs, Head of Global Development für Rhenus Port Transport. Er berichtet von seinem aktuellen Herzensprojekt. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du da bist.
Ja, erstmal auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und ein Dankeschön für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe.
Ja, Ralf, was du da gerade machst, kann man das ein Herzensprojekt nennen? Und worum geht's denn dabei?
Ja, es ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Und zwar geht es dabei um ein Kasko, welches wir zufällig über einen befreundeten Makler in Rumänien entdeckt haben. Dieses Kasko entspricht genau dem Portfolio der Rhenus Maritime Service oder dem bisherigen Schiffsportfolio in Größe von über 2000 Tonnen. Also ich sag mal, das Portfolio der RMS war immer 2500 Tonnen. Und diese Schiffe werden ja aktuell nicht mehr gebaut. Und mein Ziel war es jetzt, aus einem Kasko, welches schon besteht, ein möglichst klimaneutrales Schiff am Ende des Tages zu bauen. Da aber ein Neubau in der Größe nicht in Frage kommt aufgrund der Baukosten, haben wir in einem vorhandenen Kasko die Möglichkeit gesehen, dieses Projekt noch umzusetzen. Und aufgrund dessen haben wir uns dann mit ein paar Fachleuten, auch mit technischem Hintergrund, auf den Weg gemacht, dieses Kasko in Rumänien zu besichtigen und waren bei Ankunft trotz des Alters des Kaskos positiv überrascht, da dieses dort gut konserviert in einem Trockendock stand. Und somit kam ich meinem Herzensprojekt immer einen Schritt näher.
Klimaneutral ausgebaut heißt in dem Zusammenhang, was habt ihr da eingebaut?
Wir hatten zumindest vor, so war meine Idee, ein möglichst klimaneutrales Schiff zu bauen. Und zwar der Antrieb, der dafür in Frage kommt, ist eigentlich aktuell Methanol. Mhm. Zumindest bei Schiffen in der Größe kann man aufgrund des Platzbedarfs von LNG kein LNG einbauen. Somit bleibt nur Methanol. Und aufgrund der gemachten Erfahrungen auch bei den Hanse-Eco-Schiffen, die wir mit Rhenus Arkon Ship Invest in China gebaut haben oder auf den Weg gebracht haben, war dieses Methanol-Ready-Schiff dann doch ein Projekt, was man erstmalig dann auch in einer Größe mit einem Schiff um die 2500 Tonnen umgesetzt konnte. Und das ist natürlich das gewesen, was einen auch angetrieben hat, dieses Projekt dann am Ende des Tages umzusetzen.
Cool. Das heißt also, es ist das erste Schiff dieser Größe mit Methanolantrieb. Wie kann man sich jetzt den Unterschied zur restlichen Flotte der Rhenus Maritime Services vorstellen?
Wir können noch nicht von einem kompletten Methanolantrieb sprechen. Das Methanol Ready hat aktuell nur den Hinweis darauf, dass wir es, sobald die Infrastruktur dafür vorhanden ist, mit Methanol betreiben können. Die dafür notwendigen Umbaumaßnahmen, den Motor zum Beispiel umzurüsten mit den entsprechenden Einspritzdüsen oder auch noch ein paar Edelstahlleitungen im Schiff zu verlegen, sind im Vergleich zum sonstigen Aufwand relativ gering. Das konnten wir dann anhand des Status des Kaskos schnell herausarbeiten. Mhm. Die sonstigen Schiffe, die die RMS, die Rhenus Maritime Service, betreut, sind alle in der dafür am besten geeigneten Flussseeschifffahrtsgröße um die 2500 Tonnen Tragfähigkeit. Und da die Baukosten für ein solches Schiff ähnlich sind wie für ein genau doppelt so großes Schiff, zum Beispiel ein 5000 Tonner, war natürlich hier die Chance gegeben, ein für die in das Portfolio der RMS passendes Schiff für einen relativ günstigen Preis und dann noch klimaneutral zu erstellen.
Mhm. Und die Flotte der RMS, um das auch unseren Hörern noch mal ein bisschen gänglicher zu machen, das sind Küstenmotorschiffe. Das heißt, für welche Streckenverkehre werden die eingesetzt?
Die Flotte der RMS oder Rhenus Maritime Service sind ja reine Flussseeschiffe. Die werden also eingesetzt im Bereich der Biskaya, Nord- und Ostsee, gehen aber auch natürlich, und das ist eigentlich das Besondere dieser Flussseeschiffe, auch bis hoch in die Flüsse rein. Also einmal, ich sag mal, wir fahren auf der Rhone oder wir könnten auf der Rhone fahren. Unser Hauptbetriebsgebiet ist natürlich auch der Rhein oder die Maas, wo wir dann mit unserem Kühlmus bis nach Köln fahren zum Beispiel, um dort auch die an den Flüssen sitzende Industrie entweder zu ver- oder zu entsorgen mit Materialien.
Und dann aber gleichzeitig auch in den Ärmelkanal rein oder in die Nordsee.
Ganz genau.
Mhm. Cool. So ein Methanolantrieb ist ja noch nicht standardmäßig ausgerollt worden. Was genau verbirgt sich hinter diesem neuen Antrieb?
Methanol ist klassisch ein Syntheseprodukt der Kohle- und Gasindustrie gewesen. Achtung, jetzt wird es ein wenig technisch. Da die Synthese aber losgelöst vom Energielieferant passiert, wird Methanol heute auch grün, also aus erneuerbaren Energien wie Wind, Solar oder Wasserkraft hergestellt. Die Energiedichte von Methanol im Vergleich zum Dieselöl ist geringer. Das bedeutet, dass Diesel eine höhere Energiedichte als Methanol aufweist. Wenn es um die Energieeffizienz geht, ist Dieselöl vorteilhafter. Der aktuelle Haken an der Geschichte sind aber die Herstellungskosten im Vergleich zum konventionellen Diesel. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich Methanol im Vergleich zu anderen Alternativen, wie zum Beispiel LNG, in der Schifffahrt als Antrieb durchsetzen wird. Zumindest als Antrieb für Verbrennungsmotoren. Weiterhin gibt es auch noch Batterieantriebe und anderes. Was aber übergreifend ein Problem bleibt, parallel zur Nutzung der neuen Treibstoffe muss auch eine Tank- und Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Und da sind wir in Europa noch lange nicht so weit.
Das heißt, wir brauchen im Prinzip weniger Kraftstoff und haben dann auch noch einen, der weniger Schadstoffe ausstößt.
Ganz genau. Die Klassifikationsgesellschaften unterstützen die Reeder in ihren Bemühungen, die Klimaneutralität der Schiffe voranzutreiben. Als Auflage für den Betrieb von Methanol an Bord muss unter Aufsicht der entsprechenden Behörden eine entsprechende Studie erstellt werden, die den Einbau sowie die verwendeten technischen Komponenten sowie auch eine gewissenhafte Handhabung der Crew an Bord dokumentiert. Durch die von uns in der Türkei installierten Leitungen und Tanks sowie auch des neuartigen Motors, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, erfüllen wir somit alle Auflagen, um zum einen als Methanol-ready zu gelten und zum anderen sind wir dann auch tatsächlich in der Lage, mit verhältnismäßig wenig Aufwand und einem Wechsel der Einspritzdüsen am Motor künftig Methanol fahren zu können.
Das heißt, das ist auch eine Alternative für die Schiffe, die jetzt nicht, sagen wir mal, auf Batterien oder Wasserstoff umgerüstet werden können, was wahrscheinlich sehr viel aufwendiger wäre.
Ja, es ist natürlich in dem Zustand, wo das Kasko war, überhaupt die Möglichkeit gewesen, jetzt dann noch so einzuwirken und so noch, ich sag mal, Veränderungen am Kasko vorzunehmen, dass das Sinn macht. Bei einem bestehenden Schiff alle Leitungen auszuwechseln, den Tank zu wechseln und den Motor zu wechseln, ist wahrscheinlich wirtschaftlich der Todesstoß für ein solches Projekt. Das war der Sinn und Zweck auch des Besuchs in Rumänien an der Werft, um festzustellen, ob dieses Kasko für ein solches Projekt in Frage kommt.
Ja, das hört sich alles schon sehr konkret an, was du schilderst. Wie ist denn der aktuelle Status jetzt in Sachen Methanol-Ready-Küstenmotorschiff? Wie ist eure Timeline und haben Gwen und ich die Taufe schon verpasst oder können wir uns da einen Termin im Kalender eintragen?
Also der Launch war tatsächlich schon im November. Wir hatten es eigentlich viel, viel früher vor. Mhm. Allerdings hatten wir sehr viele Schwierigkeiten mit dem Zoll in der Türkei. Da es kein kompletter Neubau war, sondern ein Kasko, also sprich ein halbfertiges Schiff, gab es immer wieder Probleme mit Ersatzteillieferungen in die Türkei, die wochenlang am Zoll festgehalten wurden. Das hat uns natürlich zeitmäßig komplett aus der Bahn geworfen und das Schiff sollte eigentlich schon lange schwimmen und auch kommerziell im Einsatz sein. Mhm. Wir haben dann im November auch noch die Sea Trials erfolgreich absolviert. Die waren dann 12 Stunden lang, wurde das Schiff auf Herz und Nieren getestet. Danach, wie es immer ist, werden dann die restlichen Abarbeitungen der Feststellungen, die dann durch Klasse und Flagge gemacht worden sind, abgearbeitet. Ja, und jetzt sind wir so weit, dass das Schiff eigentlich in den kommerziellen Dienst übergehen kann. Wir haben uns dann auch mit unserem langjährigen Joint Venture Partner Wilsen aus Norwegen geeinigt und das Schiff dort auf Basis einer Bareboat Charter verchartert. Mit der Option, das Schiff zu verkaufen nach 3 Jahren oder wir behalten es, das ist ein bisschen von der Marktentwicklung der kurzfristigen abhängig. Und ja, Wilsen wird das Schiff, wie wir es auch geplant haben, wahrscheinlich zwischen Mittelmeer und Ostsee einsetzen, da wo es natürlich auch seine Stärken in Bezug auf den Tiefgang und seine Abmessung ausspielen kann.
Mhm.
Was für Güter werden denn dann mit diesem Schiff transportiert? Also wofür wird das eingesetzt? Ist das eher Container, wie man sich das so klassisch vorstellt, oder sind das eher wirklich Massengüter, Schüttgüter oder General Cargo, Stückgut?
Da wir das Schiff ja, wie ich sagte, gerade an Wilson verschattert haben, obliegt jetzt uns nicht die Aufsicht oder die Entscheidung darüber, welche Ladungsgüter es am Ende des Tages fährt. Von dem bisherigen Ladungsportfolio, was uns durch Wilson bekannt ist, ist es aber definitiv so, dass in der Regel sehr viel Stahl gefahren wird, aber natürlich auch Bulkladung in Form von Dünger, Kohle. Darauf wird es hinauslaufen, obwohl das Schiff, das würde ich gerne noch erwähnen, natürlich auch tatsächlich Container fahren kann. Es sind entsprechende Vorrichtungen an Bord, die das Schiff auch mit 3-Lagen-Containern durch die Weltmeere schicken könnte.
Jetzt ist ja dieses Schiff nicht das erste, was bei euch in der Rhenus Maritime Services auf Nachhaltigkeit setzt. Anfang 2022 wurden die ersten Schiffe der Hanse Eco-Flotte in Betrieb genommen. Diese nehmen neben den neuesten Motoren auch die Abgasbehandlung und eine optimierte Rumpfform für eine nachhaltige Schifffahrt in den Fokus. Kannst du ein bisschen was erzählen zu der Strategie bei euch, bei Rhenus Maritime Services in Sachen Nachhaltigkeit?
Ja, Nachhaltigkeit ist ein spannendes Thema, natürlich auch gerade in der Schifffahrt. Es ist ja so, kommen wir zurück auf die gerade von dir angesprochenen 5 Schiffe, die wir für die Rhenus Arkon Ship Invest in Betrieb genommen haben, in China selber gebaut haben. Da waren natürlich die Voraussetzungen ganz, ganz andere, weil wir natürlich die Schiffe selber planen konnten und den entsprechenden neuen Vorschriften auch entsprechend das Design anpassen konnten. Mhm. Das war natürlich die Aufgabe, die ich vorhin erzählt habe, die bei uns jetzt bei dem kompletten fertigen Kasko gar nicht gegeben war. Allerdings, Klimaneutralität ist nicht nur der Antrieb, sondern zur Klimaneutralität gehören natürlich auch Anstriche, gehört ein Teil von nutzbaren Elektromotoren an Bord, die vielleicht im Hafen genutzt werden können. Mhm. Das alles ist ein Gesamtpaket, was am Ende des Tages zur Klimaneutralität in der Schifffahrt führt. Batteriebetriebene Antriebe, die jetzt zum Teil auf den Wilson Flex-Schiffen oder früher Hanse Eco-Schiffen zum Einsatz kommen, haben wir jetzt aufgrund der genannten Platzgründe bei dem Kasko-Neubau aus Rumänien nicht eingeplant. War auch kein Platz für da. Allerdings denke ich, dass wir aus den vorhandenen Gegebenheiten das absolut Maximum rausgeholt haben.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und deckt sich auch ein bisschen mit den Erzählungen von den Kollegen aus der Binnenschifffahrt. Diese haben gleichzeitig auch von den Fallstricken in diesem Bereich berichtet, zum Beispiel der Lade- und Tankinfrastruktur. Was muss aus deiner Sicht passieren, damit sich Wasserstoff, Methanol, Batterien und Co. durchsetzen?
Viele Hörer der Podcasts hier von der Rhenus haben mit Sicherheit auch mit großem Interesse den Beitrag von Sascha Hähnke verfolgt, meinem Kollegen, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Elektro-LKWs, oder vielmehr die LKW-Flotte der Rhenus und auch jetzt Remondis zu elektrifizieren. Und dabei wurde ja auch herausgearbeitet, dass die LKWs oder auch alle Autos, wie wir sie ja aus dem Tagtäglichen kennen, diese Fortschritte sind alle herstellergetrieben. Das ist natürlich ein völliger Unterschied zu dem Vorgehen der Reeder. Die Reeder bauen ihre Schiffe immer nach den Bedürfnissen der Kunden. Alles ist individuell. Es gibt nicht das Schiff von der Stange, zumindest nicht in der Regel. Es gibt immer mal wieder bekannte Serienbauten, die dann basieren auf gleichen Ladungsgütern oder ähnlichen Einsatzgebieten. Aber in der Regel bauen die Reeder ihre Schiffe tailor-made nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Teilweise ja heute im Zusammenspiel schon mit der Industrie, also Schiffe für den Offshore-Windpark, die dann mit DP3-Status ist ein Direct Positioning, die dann elektronisch auch an dem Punkt gehalten werden, wo sie müssen oder wo sie gerade arbeiten müssen, oder Kabelleger für Pipelines oder. Das Wichtigste ist allerdings der Ausbau der Infrastruktur für die alternativen Brennstoffe. Wir als sogenannte Tramschifffahrtstreibende wissen nicht, ob unser Schiff beim Auslauf ins Mittelmeer oder in die Biskaya fährt, wenn wir zum Beispiel aus Südspanien rausfahren. Daher ist LNG oder auch Ammoniak zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine Alternative. Wir denken, dass sich LNG zum Beispiel aufgrund der Energiedichte sich überhaupt nicht durchsetzen wird. Man sieht auch immer wieder weitere Räder, die von dieser LNG-Lösung abkehren. Methanol macht aber auch nur Sinn, wenn der Grün hergestellt wird. Diese Diskussion kennen wir von den E-Autos. In der Schifffahrt hat Methanol von der Energiedichte eigentlich gute Chancen, aber es lässt bis heute noch kein eindeutiger Trend ablesen. Und deshalb investiert auch aktuell niemand in eine alternative Infrastruktur, zum Beispiel für Methanol. Gibt es dort keine klaren Zeichen bzw. Vorgaben von der Politik, warten halt alle ab. Wir sehen das ja gerade jetzt bei der Rücknahme der Förderung für Elektroautos. Seit der Kürzung der Fördermittel stagnieren die Zahlen, der Absatz und auch die Ausbau, glaube ich, der Ladesäulen ist auch stark rückgängig. Überall dort, wo ich einen festen Umlauf mit meinem Schiff habe und in dem Aktionsradius des Schiffes genug Infrastruktur für alternative Brennstoffe vorhanden ist, kann man die Schiffe auch entsprechend motorisieren. Als Beispiel eine Nordseefähre, die zwischen Norddeich und irgendwelchen Inseln hin und her fährt. Die kann ich zum einen elektrifizieren, die kann ich mit LNG fahren, weil da sind die Wege so kurz, das rechnet sich immer und ist auch kein Problem. AIDA zum Beispiel wirbt damit, dass AIDA Blue und zwei weitere Kreuzfahrtschiffe ihre Flotte mit LNG fahren. Vermieden wird natürlich der Hinweis, dass diese Schiffe aber auch wirklich tatsächlich nur Mittelmeer fahren und deshalb ihre Reisen so planen können, dass der LNG-Vorrat bis zur nächsten Tank- bzw. Bunkermöglichkeit auch wirklich hält. Eine Transatlantikfahrt wäre aufgrund der geringen Energiedichte von LNG nicht möglich. Aber wir sind mit unserem Neubau in der Türkei gut gerüstet und erfüllen mit dem Schiff ebenso wie die Hanse Eco-Schiffe die Tier 3 Emissionsrichtlinie der IMO, dieser Internationalen Maritime Organization. Also wir sind auf demselben Stand wie unsere Neubauten aus China und damit auch gerüstet für die weiteren Vorgaben, die 2025 auf die Räder zurollen. Ich denke, damit helfen wir der Rhenus-Gruppe sicherlich, ihre Ziele in Bezug auf die Dekarbonisierung zu erreichen.
So, nachdem wir das nun alles geklärt haben, bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Lieber Ralf, warum werden bei der Rhenus eigentlich so wenig Schiffe nach Frauen benannt? Soll das nicht eigentlich Glück bringen? Ich frage für eine Freundin.
Ja, dann sagt der Freundin noch bitte Folgendes. Schiffsnamen wie Andrea G. oder Andrea Gale werden nur für ganz, ganz große Projekte, also im Film Der Sturm mit Mark Wahlberg oder George Clooney benutzt oder halt bei riesigen Containerschiffen, Emma Maersk zum Beispiel. Scherz beiseite, die Firmenstruktur hat sich komplett geändert. Früher gab es viele kleine Familienreedereien und da haben die Besitzer oder die jeweiligen Reeder ihre Schiffe nach den Frauen oder auch Kindern benannt. Ich kann mich noch gut an meine Ausbildungszeit erinnern. Da hieß ein Schiff Wilhelmine Steffens. Ein Reeder Steffens, der hatte mehrere Schiffe bei uns und eins davon hieß Wilhelmine und da gab es dann noch ganz andere Namen. Diese Firmen werden zum einen immer weniger oder verschartern halt ihre Schiffe an große Firmen, wie jetzt zum Beispiel auch Rhenus oder andere namhafte Reeder, die dann nicht mehr den Namen in den Vordergrund stellen, sondern wie die RMS selber entweder den Schiffsnamen einen Bezug zur Firma haben, also die Fahrtgebiete oder Heimathafen, oder weil wie die RMS selber einen Stadtteil, einen Teil des Firmensitzes in den Vordergrund stellen. Bei dem gerade besprochenen Neubau ist Wilsen uns entgegengekommen und wir haben uns am Ende des Tages von ursprünglich RMS Ruhrort auf Wilsen Wedau geeinigt.
Ja, wunderbar. Dann sind ja gar keine Fragen mehr offen. Wir bedanken uns bei dir, Ralf, von Herzen, dass du heute bei uns gewesen bist und uns dieses wichtige Thema näher gebracht hast. Uns hat es mal wieder riesig Spaß gemacht, dir hoffentlich auch.
Ja, recht vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Für mich war das auch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und ich hoffe, dass der eine oder andere da ein bisschen Spaß an unserem kleinen Podcast hier findet. Vielen Dank.
Jo, dann ist ja alles in Load auf dem Boot. Und somit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Episode von Logistics People Talk. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer finden Sie alle unsere Episoden auf Spotify, Apple und Google Podcasts und überall dort, wo es was auf die Ohren gibt. Und damit sagen wir Ahoi und bis zum nächsten Mal. Es grüßen Sie Ihre Steuerfrauen und Hosts
Andrea Goretzky
und Gwen Dünner.